Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamburg Wat Nu, dem Podcast, in dem wir gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen unserer Stadt diskutieren. Da diese Folge anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März erscheint, sprechen wir über ein Thema, das unsere Arbeitswelt und Gesellschaft grundlegend prägt. Frauen in der Arbeitswelt, ihre Chancen, Herausforderungen und Wege zu echter Gleichstellung. Zu Gast sind heute zwei Frauen mit unterschiedlichen Perspektiven. Kirsten Fuest, Geschäftsführerin der Hamburger Energiewerke, die sich in der Energiebranche für mehr Frauen in technischen Berufen, höhere Frauenquoten und Gleichstellung im Unternehmen stark macht. Herzlich willkommen, Kirsten.
Herzlich willkommen.
Und Dorothee Vogt, Vorständin der Filia Frauenstiftung, einer feministisch orientierten Stiftung, die weltweit Projekte und Bewegungen zur Stärkung von Frauen, Mädchen und LGBTIQ+, das steht für lesbisch, bisexuell, trans, inter und queer sowie weitere Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen unterstützt. Herzlich willkommen, Dorothee.
Vielen Dank.
Ich bin Christina von den Hamburger Energiewerken und heute fragen wir, wie können wir Gleichstellung im Beruf, echte Teilhabe und Frauenförderung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft weiterbringen? Kirsten, dann fangen wir mal mit dir an. Du kennst den Energiebunker als Nukleus der erneuerbaren Energien auf der Elbinsel Wilhelmsburg sehr gut und warst schon sehr, sehr viele Male hier im Café. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir diesen Podcast abends aufzeichnen. Das heißt, es ist schon ganz dunkel draußen, aber die Skyline von Hamburg ist dennoch sehr, sehr gut zu erkennen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Antwort, auf meine nun schon zur liebevoll gewordenen Gewohnheit für diesen Podcast gewordenen Einstiegsfrage. Nämlich, wenn du von hier aus auf Hamburg schaust, woran bleibt denn eigentlich dein Blick hängen und warum?
Ja. Also ich bin den Hamburger Energiewerken so weit zugetan, dass wenn ich nach draußen gucke und sehr weit oben stehe, dass ich dann jeden einzelnen Schornstein unserer Hamburger Energiewerke betrachte und versuche zu erkennen, mit was wird geheizt und welches ist an, weil da kann ich dann nämlich auf die Wärme- oder Kältelage in Hamburg schließen. Und das ist mein allererster Blick.
Dem ist die Dunkelheit jetzt wahrscheinlich nicht besonders zuträglich. Dann mache ich mit dir weiter, Dorothee. Das tolle Eden in Altona, in dem du dein Büro hast und in dem das Frauennetzwerk der Hamburger Energiewerke auch schon einige wunderbare Abende verbringen konnte. Das können wir von hier aus nicht direkt sehen. Ich bin aber sehr gespannt, was dir ins Auge fällt, wenn du rüber nach Hamburg schaust.
Also ich sehe sofort den Fernsehturm und das ist für mich einfach so dieses Wahrzeichen, was man von fast überall, zumindest innenstadtnah, sehen kann. Und immer wenn ich den Fernsehturm erblicke, weiß ich, ich bin nicht weit weg von zu Hause.
Kirsten, jetzt hast du schon gesagt, du schaust dir die Schornsteine ganz genau an. Dann lass uns mal mit etwas Biografischem deinerseits einsteigen. Wenn du auf dein bisheriges berufliches Leben zurückblickst, von deiner Ausbildung im Elektrohandwerk bis zur Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke, was waren denn da eigentlich die größten Hürden, die du als Frau in einer nun wirklich sehr stark männlich geprägten Branche überwinden musstest?
Ja, also wirkliche gläserne Decken habe ich zu meinem Glück vielleicht nicht erlebt. Aber es ist so, dass man jedes Mal, wenn man sozusagen neu mit Kollegen zusammenarbeitet, man sehr genau gemessen oder angeschaut wird, wie gibt man sich, über welche Themen spricht man, hat man eine Qualifikation in bestimmter Art. Und das ist jedes Mal wieder ein neues Beweisen. Und da gilt es dann einfach, möglichst schlau zu antworten, sich möglichst natürlich zu geben und auch anzuerkennen, wenn man eben nicht alles weiß. Und die Hürden, die ich hatte, die begannen eigentlich eher damit, dass man sich in einem bestimmten Kreis einfach erstmal einen Ruf, einen Namen erarbeiten muss. Und wenn man dann auf Verlässlichkeit zu sprechen kommt oder technische Inhalte, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren.
Dorothee, jetzt meinte Kirsten gerade, man muss sich in einem bestimmten Kreis erstmal beweisen. Filia ist eine Stiftung, die strukturellen Wandel zum Ziel hat. Change, not charity, lautet ihr Motto. Und ihr fördert Projekte von und für Mädchen und Frauen weltweit. Was bedeutet denn gleichberechtigte Beteiligung in einer modernen Gesellschaft wirklich? Und was können Unternehmen und Zivilgesellschaft voneinander lernen, um sie zu verwirklichen?
Also eine gleichberechtigte Gesellschaft braucht eben, dass beide Geschlechter und auch, was es noch darüber hinaus auch an Möglichkeiten gibt, an der Gesellschaft teilhaben können, sich verwirklichen können, ihre Freiheitsrechte ausüben können und nach ihrem Wunsch leben können. Und das ist heute häufig auf jeden Fall nicht der Fall.
Und was bräuchten wir dafür? Also woran liegt es genau?
Gründe hat es, glaube ich, vieles. Eines, was einfach sehr stark bezogen ist, finde ich, auf die aktuelle Debatte rund um Teilzeit und wer kann eigentlich wie lange und wie viel arbeiten, ist das Thema aus Frauenperspektive, finde ich, immer wieder Kinderbetreuung. Haben wir gute Möglichkeiten, unsere Kinder zu betreuen? Sind wir da gut ausgestattet? Werden wir da gut unterstützt, um überhaupt gut arbeiten gehen zu können und eben auch in Teilzeit arbeiten zu können, wo wir nicht über Kita-Zeiten hinaus 4, 5, 6, 7, 8 Uhr abends arbeiten müssen, weil wenn man Kinder hat, auch gerade kleine Kinder, dann braucht man zumindest späte Nachmittage und Abende, um sich auch um die kümmern zu können.
Mhm. Kirsten, bei den Hamburger Energiewerken setzt du dich aktiv für Gleichstellung ein, zum Beispiel durch das interne Frauennetzwerk, aber auch Mentoringprogramme und Initiativen zur Förderung von Frauen in technischen Berufen. Wie sieht diese Arbeit denn konkret aus und welche Erfolge gibt es diesbezüglich schon zu verzeichnen?
Also die Arbeit ist sehr kleinteilig, muss man sagen, denn wenn man zurückguckt, dann hat sich zwar vieles verändert, aber die Frauen haben sich in Teilen nur sehr, sehr gering verändert. Also ich möchte gern Beispiele nennen. Wir haben aktuell bei uns einen Frauenanteil, als ich eingestiegen bin, von 16,1% gehabt und sind auf fast 25% hochgewachsen. Wir haben aber immer noch damit zu kämpfen, dass die Frauen ihr Licht ein wenig mehr unter den Scheffel stellen als Männer. Und für mich bedeutet das, ich muss den Frauen ein Role Model sein, ich muss Vorbild sein, ich muss mich im Frauennetzwerk, was sehr gut organisiert ist, aber auch Werbung dafür machen, dass andere Frauen sich genauso sehen als Vorbild. So, und gerade bei dem Thema Unconscious Bias oder wir haben jetzt dieses Male Allyship oder so, da muss man tatsächlich sehr genau reingucken und muss immer dranbleiben an Kleinigkeiten. So fördern wir auch Pro Technikale, das ist eine Vereinigung von sehr jungen Frauen, die gerade aus der Schule kommen und noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, und für die dann auch Werbung zu machen für technische Berufe, weil viele können sich gar nicht drunter vorstellen, was man so macht, zum Beispiel als Ingenieurin.
Dorothee, jetzt hattest du vorhin schon gesagt, für Frauen und alles, was es noch gibt, ich kann mich nicht mehr genau an die Formulierung erinnern, aber Filia arbeitet stark intersektional. Das heißt, ihr fördert Projekte, die nicht nur Frauen, sondern auch mehrfach diskriminierte Zielgruppen erreichen. Was genau heißt das? Kannst du uns das erklären? Und was macht diesen Ansatz so besonders für echte Gleichstellung?
Dahinter steckt die Annahme, dass es nicht nur schwierig ist, als Frau in der Gesellschaft zu bestehen, sondern dass es noch schwieriger wird, wenn man auch andere Merkmale hat, die Diskriminierung hervorrufen. Das kann sein, dass man als Person von Rassismus betroffen ist, dass man von dem sogenannten Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit betroffen ist. Und es gibt noch viele andere Formen, beispielsweise auch, wenn man nicht die klassische heterosexuelle Orientierung hat und so weiter und so fort. Und dass wir in der, würde ich sagen, Frauenbewegung erkannt haben, eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren bis heute, dass wir über diese ganzen Diskriminierungsformen hinweg zusammenarbeiten, zusammenwirken müssen und dass wir auch beispielsweise als weiße Frauen immer noch in einer privilegierten Position sind in der Gesellschaft und uns eben auch im Sinne von Allyship ganz stark hinwenden müssen, ausstrecken müssen, zusammenarbeiten müssen mit Frauen, die auf noch viel mehr Ebenen mit Diskriminierung zu kämpfen haben.
Kirsten hatte jetzt gerade diese Male Allies angesprochen. Kannst du darauf vielleicht ein bisschen eingehen und mal skizzieren, wie Male Allies drauf sein müssen? Also was wir uns von denen wünschen sollten als Frauen, damit diese Male Allyship-Programme auch wirklich gelingen?
Ich bin total interessiert, wie du das auch siehst, Kirsten. Erstmal finde ich ja, dass die feministische Bewegung und auch diese intersektionale feministische Bewegung hat ja nicht nur die Frauen im Blick, sondern wir schauen ja auch auf die Befreiung von allen. Mehr Freiheit eigentlich für alle, auch für die Männer. Und das bedeutet erstmal für mich, dass es in der Frauenbewegung oder sagen wir mal, es ist ja eine Freiheitsbewegung, ganz viele Möglichkeiten gibt für Männer anzudocken und teilzuhaben. Und der Allyship äußert sich, glaube ich, darin, dass sie eben auch bewusst sind, dass sie aufgrund ihres Mannseins bestimmte Vorteile in der Gesellschaft haben, die anzuerkennen, zu erkennen. Deswegen muss man sich nicht klein machen und die eigenen Leistungen im Leben irgendwie geringer schätzen, aber trotzdem anzuerkennen, dass es davon Anteile gibt. Und darauf basierend dann bei Frauen beispielsweise als Arbeitgeber, als Kollege, als Partner ganz genau hinzuschauen, mit welchen Barrieren sie zu kämpfen haben und was ich als Mann dazu beitragen kann, ja, die Frauen zu unterstützen. Das kann sein als Partner, dass ich eben sage, ich muss genauso in Teilzeit gehen wie meine Partnerin, damit sie vielleicht nah an Vollzeit weiterarbeiten kann. Ich kümmere mich genauso zu Hause um die Care-Arbeit wie meine Partnerin. Das bedeutet als Vorgesetzter, ich gucke, dass ich Frauen vielleicht besonders ermutige oder nur, weil sie einen bestimmten Habitus vielleicht sich noch nicht so angeeignet haben, ne, du hast das gerade beschrieben, helfe ich ihnen dabei, vielleicht auch etwas ja selbstbewusster in vielen Kreisen aufzutreten. Und es gibt halt auch bestimmte männliche Verhaltensweisen, die sind halt per se ja gar nicht schlecht. Ja, warum soll ich nicht selbstbewusst für meine Dinge eintreten? Warum soll ich nicht auch mal laut und kräftig sprechen? Aber ich muss sie mir eben eventuell aneignen und ich sollte aber auch darauf achten, dass Personen im Raum, die vielleicht nicht in dieser Art und Weise auftreten, trotzdem etwas zu sagen haben. Und so dieses Zuhören, Hinhören, meine eigenen Netzwerke öffnen und meine eigenen Privilegien hinterfragen. Das ist für mich Allyship sowohl von Männern, aber auch beispielsweise von uns weißen Frauen.
Jetzt hat Dorothee gerade gesagt, sie ist ganz gespannt, wie du das siehst, Kirsten. Dann skizziere uns das doch gerne mal vielleicht ganz konkret auf die Hamburger Energiewerke angewandt. Ja. Was sind deine Erwartungen an diese Male Allies?
Also die Male Allies sind für mich, weil ich, wenn ich jetzt selbst zurückgucke, dann fängt das schon bei meinem Mann an, ne? Also jede gute Frau braucht einen guten Mann hinter sich, sonst funktioniert das auch nicht. Das ist, oder wenn man keinen hat, dann muss man eben bestimmte Qualifikationen oder Qualitäten haben. Aber für die Hamburger Energiewerke bedeutet es, und da bin ich mehrfach mit den Kollegen in Berührung gekommen, die selbst Töchter haben, die in Situationen sind, und da geht es durch die komplette soziale Bevölkerung, Geschichten, durch alles Mögliche, die das selbst schon mal erfahren haben, wenn sozusagen ihre Liebsten oder ihre Liebste aus irgendwelchen Gründen Ablehnung erfahren hat. Und diese Menschen sind also im ersten Step viel offener für solche Geschichten. Es sind aber auch Menschen, die sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht, ne? Ich habe sozusagen eine Frau eingestellt oder sowas und war, da muss ich mal grinsen, wenn er erstaunt, wie gut die war, so nach dem Motto, die ist richtig und so weiter. Solange das noch Erstaunen hervorruft, habe ich schon ein Problem damit. Das sind aber so Erfahrungen, die ich mache. Und dafür versuche ich, Werbung zu machen. Und ganz ehrlich, wir haben ganz, ganz viele Männer, die tatsächlich auch dazu geeignet sind. Also wir sind eine sehr offene Gesellschaft, aber wir kommen auch aus einem Arbeitsumfeld, wo wir schwere handwerkliche Arbeit machen, die sehr begrenzt war in der Vergangenheit für weibliche Neueinstellungen, also auch schmutzige Arbeit, Kraftwerkstätigkeiten, wo man sagt, da sind auch teilweise die Kräfte der Frau, da muss man eben auch gucken, so rein von der Physiologie her schaffen vielleicht manche Tätigkeiten nicht. Das bedeutet aber nicht, dass man denen nicht eine Chance geben kann, wenn man sie für geeignet hält. Und da gucke ich heute noch sehr genau hin. Da kann man dann sagen, Quote oder nicht Quote, aber ich bin der Meinung, der beste Mensch muss die Stelle gewinnen. So, und da muss ich aber fair bleiben. Der beste Mensch ist dann auch der beste Mensch.
Frauen stellen längst mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen. Auf Führungsebenen oder in technischen Berufen sind sie allerdings oft noch unterrepräsentiert. In dieser Folge widmen wir uns deshalb auch dem Thema Gleichstellung in MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technikberufen, und stellen ein besonderes Hamburger Projekt vor, das genau hier ansetzt. Die Hamburger Energiewerke unterstützen den Verein Pro Technikale, der junge Frauen auf dem Weg in technische und naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe begleitet. Die Initiative schafft Raum für Orientierung, Praxiserfahrung und persönliche Entwicklung. Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen für MINT zu begeistern und den Übergang von der Schule zum Studium zu erleichtern. Pro Technikale bietet mehrere Bildungsprogramme an. Ein 11-monatiges Orientierungsjahr für Abiturientinnen und ein 5-monatiges Orientierungsprogramm für Schülerinnen ab der 10. Klasse, digital oder hybrid. Beide Programme kombinieren technisches Wissen mit persönlicher Weiterentwicklung und stärken das Selbstvertrauen der Teilnehmerinnen. Jetzt kommen wir mal zurück von den Männern zu den Frauen, denn eigentlich soll es in dieser Folge ja um die Frauen gehen. Und du hattest vorhin gesagt, dass es eben auch sehr wichtig sei, Dorothee, solidarisch untereinander zu sein, und zwar über die eigene Sozialisation oder die eigene Blase hinaus. Ich erlebe das schon häufig, dass es einfach Begriffe gibt, die bei Männern nicht genannt werden. Sowas wie Zickenkrieg beispielsweise. Darüber rege ich mich jedes Mal wieder auf. Hast du da bestimmte Strategien oder Empfehlungen, wie können Frauen diese Solidarität untereinander stärken, die ja bei Männern oft gelingt und auch viel gerühmt ist?
Ich kenne diese Begrifflichkeiten. Ein anderer ist ja die Stutenbissigkeit. Für mich sind das Begriffe aus alten Zeiten. Ich muss sagen, ich persönlich, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe das in meinem Berufsleben tatsächlich noch nie erlebt. Das mag auch an meinem Berufskontext liegen. Ich arbeite für eine Stiftung, auch hauptamtlich. Viel mache ich ja im Ehrenamt. Und wir haben viel, das ist wie NGOs, Vereine, zivilgesellschaftliches Engagement. Das sind sicherlich auch Vorreiter in so Themen von Solidarität und Zusammenarbeit. Aber da erlebe ich Frauen nicht als weniger solidarisch als Männer. Natürlich gibt es Situationen, wo man enttäuscht ist, weil jemand sich nicht so verhält. Aber ich erlebe das nicht als frauenspezifisch. Also ich frage mich manchmal, ob das so ein bisschen ein Konzept ist aus der Vergangenheit, was wir aber in vielen Kontexten vielleicht auch schon überwunden haben. Ich erlebe das auch. Ich habe 3 Ziehtöchter. Das sind junge Frauen, die sich nochmal ja auch in anderen Kontexten bewegen, wo das Thema solidarisch sein, füreinander einstehen, auch ganz groß und ganz stark ist. Und ich selber bin auch viel in Frauennetzwerken unterwegs und erlebe das immer als stärkend. Natürlich gibt es Konkurrenzsituationen, aber die sind nicht immer unbedingt geschlechtsspezifisch, würde ich sagen. Und diese Solidarität äußert sich eben darin, dass man beispielsweise, wenn man eine Frau ist, die leicht andockt in männlich geprägten Kontexten und erfolgreich ist, dann ist man ja manchmal so die einzige Frau und daraus kann man sehr viele Vorteile ziehen, ja, dass man diese einzige Frau ist, weil diese Frau gerade die Fähigkeit hat, sich hier besonders gut zu bewegen, anzudocken. Und das ist ja erstmal gut, weil diese Frauen kommen ja überhaupt in diese männerdominierten Kontexte rein. Und wenn sie dann diesen Zugang nutzen, um für andere Türen zu öffnen, die nach ihnen kommen, dann ist das großartig. Wenn sie aber diese Position ausbauen, weil es ihnen eine einzigartige Position erlaubt und dann andere Frauen auch ausschließen, und diese Dynamik, die gibt es durchaus, würde ich sagen, dann ist es natürlich problematisch. Also ich denke immer, jede von uns, die auch vielleicht im Laufe ihres Berufslebens in machtvollere Positionen kommt, hat einfach aus meiner Sicht die Pflicht, aber auch die Freude, für andere Frauen den Weg weiterzubereiten. Und ich meine auch, ich denke immer, ich stehe auf den Schultern von so vielen Jahrzehnten Frauenbewegung. Und wenn ich mir dann immer vor Augen führe, wie die Situation von Frauen noch nur vor 40, vor 20, vor 10 Jahren war, dann haben wir ja unglaubliche Fortschritte gemacht. Und diese Fortschritte erlauben es uns Frauen eben auch solidarisch miteinander zu sein, weil das Unsolidarische entsteht natürlich immer schnell dann, wenn die Ressourcen zum Überleben extrem knapp werden. Und da mache ich mir halt Sorgen um die Zukunft im Moment, weil ich zumindest das so erlebe, dass viele Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte sehr stark heute wieder in Frage gestellt werden. Und das manifestiert sich auch an so etwas wie, ja, Recht auf Teilhabe soll es auf einmal nicht mehr geben. Ja, weil Recht auf Teilhabe ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt davon, dass Frauen in der Arbeitswelt auch in verantwortungsvolle Positionen kommen konnten. Auch ich arbeite mit einem 80%-Job in einer sehr verantwortungsvollen Position. Und das funktioniert übrigens auch, aber wenn mir das wieder aberkannt wird, so dann werden die Räume wieder kleiner und dann wird auch der Möglichkeitsraum kleiner, solidarisch zu sein. Und ja, deshalb nochmal zurück zu deiner Frage, diese Solidarität unter Frauen, die erlebe ich an ganz vielen Stellen und die bedeutet für mich eben immer, dass auch wieder dieses Allyship, seine eigenen Netzwerke und Zugänge zu öffnen für andere.
Ich erlebe diese Solidarität übrigens auch und ich fand es ganz wunderbar, dass du uns nochmal näher gebracht hast, dass diese Begriffe, die wir nicht mehr hören wollen, liebe Männer, liebe Frauen, tatsächlich Konzepte der Vergangenheit sind und die einfach mit der heutigen Situation ganz wenig noch zu tun haben. Dann gehen wir doch mal aus der Vergangenheit in die Zukunft, Kirsten. Du bist unter anderem Mentorin im Mentoring-Programm CEO der Zukunft, das darauf abzielt, diverse Führungskräfte für kommunale Unternehmen zu stärken. Für wie wichtig hältst du denn Mentoring für Frauen in ihrer Karriereentwicklung und was kann ein solches Programm tatsächlich bewirken?
Also ich halte es für extrem wichtig. Jegliche Art von, und das ist ja Mentoring, jegliche Art von Ratgeber oder Rat, den man sich einholt irgendwo, es ist extrem wichtig, weil man sich selbst sozusagen auch einmal spiegelt. Man holt sich Feedback ein, man öffnet sich und kann sich auch weiter öffnen, als man es normalerweise vielleicht im beruflichen Alltag tun kann. Ich halte es für extrem wichtig, weil ich, wie gesagt, einige Themen immer noch erlebe, eben dass Frauen, ich nehme mal so ein Beispiel, also irgendwie jemand bewirbt sich auf einen Job und ein Mann sagt danach, ich kann es war nicht alles, aber das lerne ich schon irgendwie. Und die Frau sagt, ja, ich kann 80%, aber ich bin mir so unsicher, vielleicht die letzten 10%, ist das denn jetzt, muss ich das machen oder nicht? Und die werden dann unsicher so. Und gerade dieses sich selbst kritischer betrachten, das haben wir tatsächlich immer noch sehr, sehr in unseren Herzen, ne? Wo immer das auch herkommen mag. Und da glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass es genau wie du sagtest, dass wir Beispiele erfinden, in denen wir die Frauen sozusagen auch reinbekommen in unsere Jobs. Immer vorausgesetzt, sie haben die Qualifikation. Aber die muss man einfach stärken, weil die sind deutlich kritischer. Und dieses CEO der Zukunft, wir wissen alle, Nachwuchsführungskräfte gibt es zu wenig. Frauen in technischen Nachwuchsführungspositionen extrem wenige. Und ich habe mich jetzt bewusst auch für eine Dame entschieden. Ich hatte schon ganz, ganz viele Trainees. Aber ich glaube einfach, so wie du, das ist eine Art Schneeballsystem. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie Qualifikationen unterlaufen, sondern die Besten mögen gewinnen. Und es ist aber so, manchmal fehlen uns einfach die Ellbogen.
Und ich wage auch zu bezweifeln, dass bisher immer die Besten gewinnen. Also das hat jetzt auch noch keiner bewiesen, weil vielleicht viele doch auch aufgrund ihrer Privilegien in bestimmte Positionen kommen und nicht, weil sie die Besten sind. Und ich finde, nochmal zu diesem Vorbildthema, wenn ich dich jetzt hier so erlebe, weil man kommt rein und ihr hört uns jetzt nur, aber so, Kirsten ist eine wahnsinnig präsente Frau, es ist gleich lustig mit dir, es ist fröhlich und gleichzeitig hast du eine sehr einflussreiche Position, hast wahnsinnig was geschafft in deinem Leben und hast aber eben trotzdem diese zugewandte Art, das ist nicht so dieses Powerplay sofort im Raum, sondern es ist so, hey, ich mache hier erstmal was auf. Also so habe ich dich jetzt ganz stark wahrgenommen. Mhm. Und das ist natürlich was, was auch junge Menschen, junge Frauen total ermutigen kann, ja, zu sagen, dass da oben ist nicht so ein geschlossener, harter Raum, wo nicht mehr gelacht werden kann. Klar geht's da um die Sache, klar muss da geleistet werden. Und trotzdem wird für mich irgendwie nochmal so ein Raum geschaffen, in dem auch eine Herzlichkeit stattfinden kann. Und das ist halt etwas, was man natürlich noch mehr in so Branchen wie deiner, die ich jetzt gar nicht gut kenne, aber wo ich mir nur vorstellen kann, ich bin in Kontexten unterwegs, wo häufig mehr Frauen als Männer unterwegs sind. Aber in solchen Kontexten, diese Vorbilder, Frauen sind, glaube ich, wirklich absolut entscheidend. Und nicht alle Frauen in diesen Kontexten nehmen, glaube ich, so diesen Raum für sich wahr. Und man verhärtet vielleicht auch schnell, wenn man immer wieder auch so stark sich durchkämpfen, immer wieder beweisen, immer wieder 120% geben, weil es sonst nicht gut genug ist. Und also habe ich jetzt einfach so eine Assoziation von dir, weil gerade als wir uns sahen und als erstes begegneten, dachte ich, ach Mensch, wie toll, hier entsteht gleich so ein Möglichkeitsraum, wie du so in den Raum reintrittst.
Da danke ich dir sehr. Ja, aber ich bin, also das hat auch tatsächlich mit der Erziehung zu tun. Also ich bin ein Mensch, der gibt Vertrauensvorschuss, weil ich immer sage, enttäuschen kann man mich. Das kann man mich dann einmal oder zweimal und dann ist vorbei. Aber es ist einfach so, ich glaube, jeder ist, also da muss ich immer grinsen, weil mein Mann sagt immer, jeder ist in irgendwas gut. Also du musst für diesen richtigen Menschen das Richtige finden. Und da gibt es eigentlich keine Ausnahmen, überhaupt gar keine. Und deswegen möchte ich das auch allen ermöglichen. Und deswegen mache ich meine Arme erstmal auf und zugehen sie vielleicht von alleine dann irgendwann.
Ja, herzlich sein und offen sein heißt ja auch nicht, dass man schwach ist.
Genau.
Oder verletzlich.
Richtig.
Oder sonst
irgendwas. Das ist auch so eine Geschichte, die man lernen muss.
Ja, und man darf herzlich sein und muss gar nicht unbedingt Ellenbogen zeigen. Nee. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Kirsten Dode hat gerade einen sehr schönen Begriff genannt, nämlich den der Vorbildfrau. Du hast auch schon mehrfach betont, wie wichtig es ist, junge Frauen für MINT-Berufe zu begeistern. Was braucht es denn aus deiner Sicht, um mehr Frauen für technische Karrierewege und Führung zu gewinnen, und zwar schon frühzeitig und nachhaltig?
Also von den Frauen braucht es Neugier, die ist meistens da, die wird aber nicht auf die richtige Weise befriedigt. Also die Visibilität, die wir brauchen in den Berufen, zu erkennen, ich möchte gerne etwas mit meinen Händen machen oder ich möchte gerne etwas mit technischen Sachen machen, soweit auch die Möglichkeit ist, was sie alles tun können, so verbergen doch die Begriffe, die dieses beschreiben, eigentlich das, was dahinter ist. So, also wenn ich sage Ingenieur für Elektrotechnik, dann klingt das erstmal sehr trocken. Es ist aber so, dass ich begeisternd Projekte machen kann. Ich bin mit den Menschen unterwegs. Ich kann am Ende sehen, was ich geleistet habe. Ich habe Verantwortung für Geld. Ich schlage mich mit allen möglichen Problematiken rum. Und das ist etwas, was Leute begeistern kann. Die können das aber damit nicht verbinden, weil sie niemanden haben, der ihnen dieses Beispiel gibt. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel früher anfangen. Also es fängt, ich habe mal tatsächlich mit kleinen Kindern im Kindergarten Solarwindmühlen gebastelt, um denen dann zu erklären, wo der Strom herkommen kann und so weiter. Und wenn wir so Kleinigkeiten anfangen, das muss nicht dauerhaft sein, aber punktuell sowas in dieser Entwicklung von Frauen, Männern oder wem auch immer, das abzusetzen, bis die Schule zu Ende ist, dann glaube ich, dass man auch Frauen nicht mehr schräg anguckt, wenn sie Mathe, Physik und Chemie Leistungskurs hatten. Also ich muss ganz offen, ich hatte Bio- und Kunstleistungskurs, da kann ich mich gerne outen hier. Und ich habe trotzdem Elektrotechnik studiert, weil mein Lebensweg, ich habe dann einfach Blut geleckt irgendwann. Aber in der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, war das überhaupt kein Thema, es war langweilig.
Dorothee Kirsten nannte es Begeisterung. Filia setzt auf Empowerment, auf Netzwerke und eben mehr Sichtbarkeit von Frauen in unterschiedlichsten Lebensrealitäten. Vielleicht kannst du uns ja noch verraten, welche Initiativen oder Projekte, die die Stiftung fördert, du als besonders inspirierend empfindest oder besonders wirkungsvoll, wenn es um die Arbeitswelt und Leadership geht.
Also man muss dazu sagen, die meisten Projekte, die wir fördern, und es sind sehr, sehr viele, muss man sagen, wir machen viel so Mikroförderung in Deutschland und ein Großteil unserer Arbeit ist auch in Mittel- und Osteuropa. Und da geht es weniger um die Arbeitswelt, sondern darum, überhaupt politisch Frauenräume offen zu halten. Ne? Also wenn wir jetzt Richtung Georgien oder auch ja schon Ungarn und so weiter gehen, dann sprechen wir nicht unbedingt um ja Situationen, wie wir sie jetzt hier haben mit Zugang zur Arbeitswelt, sondern da geht es darum, dass wirklich die Rechte von Frauen so massiv beschnitten werden, kein Versammlungsrecht zum Teil mehr herrscht, du als lesbische Frau beispielsweise sowieso dich nicht mehr zeigen darfst und auch nicht als schwuler Mann. Und da geht es ums Überleben zum Teil und da haben Netzwerke die Bedeutung, überhaupt zu wissen, wem kann ich vertrauen, mit wem kann ich überhaupt politisch noch offen reden. Jetzt in Deutschland sind die Initiativen, die wir unterstützen, sehr unterschiedlich. Das können zum Beispiel Jugendliche sein, die im ländlichen Raum sich vernetzen, die eben sich der queeren Community zuordnen und dort nicht so viele Gleichgesinnte treffen, wie wir sie hier in Hamburg vielleicht doch noch mehr sozusagen zusammenbringen und einen Club gründen. Eine Initiative, die ich jetzt auch sehr beeindruckend fand, da geht es darum, eine Art solidarische Landwirtschaft aufzubauen von schwarzen Frauen in Brandenburg auf dem Land. Und genau, das ist also gar nicht so sehr auf Arbeitswelt bezogen, würde ich sagen. Es geht mehr darum, sich zu verbünden, auch politisch zu sein und das Frausein in der Gesellschaft oder das ja Flinterpersonsein in der Gesellschaft wirklich auch als politische Haltung zu begreifen und sich darin zu stärken und mit anderen zu vernetzen. Darum geht es eigentlich.
Vielen Dank für den Einblick in die Aktivitäten von Filia. Dann kommen wir jetzt vom Frausein in der Gesellschaft doch nochmal zurück zum Frausein bei den Hamburger Energiewerken. Kirsten, lass uns doch ganz konkret werden. Gibt es denn bei den Hamburger Energiewerken konkrete Zielzahlen oder Initiativen, die du mit uns teilen möchtest, zum Beispiel zum Frauenanteil in Führungspositionen oder in technischen Teams?
Ja, wir haben tatsächlich Ziele, die haben wir aus dem Gleichstellungsplan, den wir bei uns verabschiedet haben. Und diese Zielwerte sind nicht unerreichbar, möchte ich sagen. Also es sind reale Zielwerte und wir erwarten jetzt sozusagen, dass wir runtergebrochen sozusagen von den Auszubildenden, da haben wir die Zielzahl fast erreicht, aber mehr Frauen in die Führungsverantwortung bringen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wenn man unten natürlich keine Basis hat, kann man die auch nicht hochbringen, die Ziele. Ne? Und das ist für uns ganz extrem wichtig und wir wollen auf jeden Fall noch in die 30er rein, in die 30%.
Das finde ich so toll, Kirsten, weil es ja doch auch immer wieder diese Stimmen gibt, das muss von selbst passieren oder und ohne Zielvereinbarung, das ist genauso wie wenn wir in der Zivilgesellschaft Wirkung entfalten können, egal in welche Richtung. Wenn wir einfach so drauf losbutschern, sage ich mal, dann wird das nicht passieren. Wenn wir es nicht in die Ziele reinschreiben, wenn es nicht auch beispielsweise für die männlichen Führungskräfte ein Teil ist, an dem sie gemessen werden, dann wird es nicht passieren. Und ja, das finde ich einfach ein super Beispiel, weil das auch natürlich viele Unternehmen nicht machen und ich glaube auch heutzutage ist man manchmal ein bisschen froh, dass man es nicht mehr machen muss. Ja, da gibt es eben auch diesen Backlash oder so ein bisschen diese kulturelle Veränderung, die ich auf jeden Fall in den letzten 1-2 Jahren so ein Stück weit wahrnehme. Ich höre von Menschen, die so Diversity-Programme in Unternehmen machen, dass da die Ressourcen zurückgefahren werden, dass solche Ziele auf einmal als eher so, ja, naja, so wichtig ist es vielleicht doch nicht, wieder relativiert werden. Aber die Zahlen zeigen ja, dass die Veränderung kommt, wenn du dir die Ziele setzt. Und dann schaffst du sowas wie das, was du gerade beschrieben hast mit den 30%. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran festhalten und weiter uns dafür einsetzen, dass das ein starkes Steuerungsmoment einfach hat, ne?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass es ein schöneres Schlusswort für diese Folge geben könnte. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch für eure Zeit und eure Ideen bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder und feiern eine Quote, die noch viel höher liegt als die, von der wir jetzt nur träumen. Wir machen jetzt erstmal einen Punkt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank, Kirsten Fuest und Dorothee Vogt, für eure Erfahrungen, Perspektiven und inspirierenden Einblicke. Und jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wat nu? Welche konkrete Maßnahme sollte Hamburg ergreifen, damit Frauen in der Arbeitswelt sichtbar stärker, chancengerecht und nachhaltig gefördert werden? Schreibt uns eure Ideen und teilt diese Folge mit Menschen, die euch wichtig sind. Bis zur nächsten Folge von Hamburg Wat nu. Bleibt engagiert, neugierig und solidarisch. Dieser Podcast wird gepowert von den Hamburger Energiewerken. Deine Stadt, deine Energie, unser Werk.